Herzlich willkommen zu Hairless in the Cloud. Die Nummer habe ich vergessen, weil wir so lange nicht gepodcastet haben. Hallo Jan.
Hallo Marco, freut mich, außerordentlich.
Hat wirklich lange gedauert, aber da wollen wir gar nicht drüber reden wahrscheinlich.
Nein, und ich habe auch gesehen, du hast auf Twitter was von einem Sabbatical geschrieben. Ist einfach eine normale Sommerpause, oder?
Meinst du? Ich habe das Gefühl, es war länger als eine Sommerpause, aber genau. Vielleicht können wir kurz erzählen, was uns so lange vom Podcasten abgehalten hat.
Ja, hauptsächlich Urlaub, glaube ich.
Genau. Die ganzen 6 Wochen plus noch ein paar extra davor und danach.
Ja, wenn man die vor allem additiv nimmt, also nicht gleichzeitig.
Da wir ja sogar versetzt Urlaub haben, sind nicht dieselben 6 Wochen, genau. Sondern deutlich mehr.
Und was hast du in deinen 6 Wochen gemacht?
Ja, ich habe mir eigentlich was anderes vorgenommen, als dann tatsächlich bei rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber geredet haben. Wir waren an der Ostsee.
Okay.
Hatten dort 2 Wochen Urlaub eingeplant, wären dann noch nach Gera gefahren zu meinen Schwiegereltern. Und hätten da noch ein bisschen Zeit verbracht und das waren dann unsere 3 Wochen gemeinsamer Urlaub. Und am 5. Tag, am Donnerstag in Malente, habe ich dann entschieden, Corona zu kriegen.
Oh, okay.
Genau. Und wie das so oft ist, entscheidet man das dann nicht alleine, gibt es 2 Tage später an seine Familie weiter, an seine Eltern, die mit waren.
Na super.
Und dann hat man sich 1A den Urlaub ruiniert.
Und das war das 2. Mal für dich, oder?
Das war mein allererstes Mal.
Okay.
Ich dachte, ich bin unsterblich, nachdem wir durch das Bootcamp durchgekommen sind. Ich war auf einem Fanta 4-Konzert, wo nichts passiert ist. Und dann war ich nicht weniger vorsichtig, aber ich dachte eigentlich, irgendwie kann mir nichts passieren.
Ja, und ist aber alles gut gegangen?
Ja, also hat mich schon heftig erwischt. Tatsächlich habe ich dann den Urlaub oben abgebrochen, habe gedacht, ich schütze meine Familie, nehme das Auto, fahre nach Hause, 600 Kilometer, kuriere mich die 5 Tage, die ich in Quarantäne sein muss, aus und fahre dann wieder hoch und wir machen einfach weiter.
Hm.
2 Tage später hat es der Rest gekriegt und wir hatten durchaus logistisch ein paar Probleme, die Family nach Hause zu kriegen. Aber dann, guter Freund, haben wir das irgendwie hingekriegt. Von daher, das war echt hart. Und dann kommt das große Problem, du kommst erst aus der Quarantäne heraus, wenn du negativ bist.
Mhm.
Und wir sind nicht negativ geworden. Also wir haben dann tatsächlich, ich habe irgendwas um die 10 Tage gebraucht, meine Frau die 2 Tage später, plus dann nochmal 2 Tage länger. Das heißt, die gesamten 3 Wochen war sie fast zu Hause eingesperrt.
Okay. Mit den Kindern.
Mit mir auch. Also wir waren dann alle halt zu Hause.
Also die ganze Familie.
Diese ganzen 3 Wochen, die wir hatten, haben wir zusammen verbracht. Aber, und das war das große Problem, dann war es halt auch warm. Wir haben im Schlafzimmer gesessen. Die Kinder waren nicht infiziert, sollten das auch nicht. Das heißt, die konnten ein bisschen was vom Rest der Wohnung nutzen. Und erst als ich dann negativ war, habe ich mit den Kids mit der allerletzten Woche, ab Dienstag, ein bisschen wieder was zusammen gemacht. Also auch für die Kids war das echt.
Das heißt, die Kinder haben für euch gekocht und haben euch versorgt sozusagen.
Genau, die haben das gemacht. Wir haben uns ein bisschen Essen organisiert.
Mhm.
Und das war echt, ja.
Aber es ist jetzt nicht deine einzige Erinnerung an diesen Urlaub?
Naja, also Malente ist tatsächlich schön gewesen. Aber tatsächlich ist fast alles, was hängen geblieben ist. Das große Problem dann ist ja im Endeffekt, meine Frau, da wo sie arbeitet, die muss ja ihren Urlaub abstimmen. Das heißt dann einfach nochmal zu sagen, hey, durch die Krankheit kriegst du auch die Urlaubstage wieder zurück. Du hast dann nur keine Zeit. Wir sind jetzt relativ luxuriös ausgestattet, können jederzeit sagen, ey, ich bin jetzt auch morgen nochmal weg.
Mhm.
Im Krankenhaus, wo meine Frau arbeitet, ist es eher schwierig, weil die ganzen anderen Therapeuten, die da sind, die haben halt auch Urlaub. Dann bist du unterbesetzt, eigentlich wirst du benötigt. Und wir haben dann nochmal 3 Tage gekriegt und sind dann tatsächlich nochmal die 3 Tage plus das Wochenende nach Gera gefahren.
Okay.
Und haben dann doch noch ein bisschen schönen Urlaub gehabt und die Kinder konnten es auch ein bisschen genießen.
Ja, sehr gut. Ja. Das klingt doch schön.
Ich hoffe, bei dir war es besser.
Bei mir war es besser. Es gab auch immer ein bisschen Krankheitsphasen, aber grundsätzlich haben wir schon die Sonne und den Sommer genossen sozusagen.
Und ihr seid durch Europa getingelt?
In Frankreich waren wir, ja, an der Atlantikküste, ein bisschen Spanien. Sind ja da immer mit dem Camper unterwegs. Und ja, da gibt es echt krasse Wellen, sage ich dir, am Atlantik.
Okay.
Macht Spaß da. Du stehst da bis zur Hüfte im Wasser. Und dann musst du nach oben gucken, wenn du den Höhepunkt der Welle, die auf dich hereinbricht, sehen möchtest.
Wie oft hast du das gemacht?
Ja, kurzfristig eben. Also man muss dann schnell sein und unten durchtauchen, sonst wird man erschlagen und rumgewirbelt von der Welle. Das willst du nicht haben.
Okay, das heißt, du bist jetzt der Top-Surfer, oder wie?
Ich habe es mal ein bisschen versucht, da auf diesen Brettern zu stehen. Bei so kleineren Wellen hat es mal geklappt, aber Surfen würde ich das nicht nennen.
Auch alles Übung.
Aber es gibt da diese kleinen Bodyboards, die man sich unter den Oberkörper schnallt und dann guckt man sich diese hohen Wellen, von denen ich gerade gesprochen habe, hinter sich an und dann springt man im richtigen Moment los und lässt sich dann von der Welle in durchaus beachtlicher Geschwindigkeit ans Ufer tragen.
Okay, da muss man psychologisch aber auch gesettelt sein. Das klingt ja eher nach Selbstmord.
Nee, überhaupt nicht. Das kriegt man schon raus so. Also man kann auch mit der Tide gehen und so erstmal die kleineren Wellen erstmal ausprobieren. Und wenn man das sich ein bisschen dran gewöhnt hat, dann kann man die größeren nehmen und dann findet man daran Spaß.
Okay, das klingt immerhin erholsam.
Ja, war sehr erholsam, durchaus.
Genau. Und dann, also was bei uns jetzt noch dazu kam, war tatsächlich auch noch der Schulstart. Also mein Kleiner ist jetzt in die 5. Klasse gekommen. Das heißt, auch das war nochmal eine Woche, die ein bisschen intensiver war, weil der jetzt ein ganz anderes System kennengelernt hatte. Der kam von der Ganztagsschule und ist jetzt um 1 Uhr fertig, muss sich um seine Hausaufgaben selber kümmern. Das war jetzt durchaus nochmal irgendwie auch eine kleine Anlaufschwierigkeit, dahin zu kommen. Genau. Und dann haben wir es jetzt ja dann endlich wieder geschafft, ins Arbeitsleben einzutreten.
Und dann kommst du zurück und die Queen ist tot.
Die Queen ist tot. Ja, unglaublich, was das dann die Runde macht, obwohl wir überhaupt keine Verbindung dazu haben. Ne?
Ja, sie war halt, glaube ich, für viele Menschen schon immer da. Also auch für die Älteren unter uns. deswegen ist es, glaube ich, so ein großes Thema geworden in den Medien. Oder vielleicht auch deswegen, weil es sonst an Themen mangelt.
Echt? Also für mich, ich habe den größten Bezug zur Queen aufgebaut, aufgrund der Netflix-Serie The Crown, glaube ich, heißt es.
Ja.
Wo quasi ja ihre Geschichte ein bisschen dargestellt wird. Und
Teile davon, glaube ich.
Teile davon, wahrscheinlich auch ein bisschen Entertainment mit dabei, aber ich glaube, dass ein Großteil der Geschichten tatsächlich gar nicht so erfunden ist. Ein bisschen ausgeschmückt halt, damit man es auch guckt. Aber nee, Respekt, durch was sie da durchgelaufen ist. Und das finde ich ja immer wieder. Es gab ja jetzt auch, jetzt ist die Queen tot, also lassen wir das mit der Monarchie. War es das denn jetzt? Nee?
Also mir sind zwei Dinge aufgefallen. Zum einen mal tauchen jetzt auf Twitter lauter Videos von Prinz Charles, jetzt King Charles, auf. Wie er immer relativ unhöflich irgendwelche Dinge sagt oder macht, hast du es gesehen?
Ja, ja, gab ein paar Ausschnitte, aber war nicht super tief drin.
Ja. Und das Zweite ist, mir ist wieder eingefallen, wie damals H.P. Kerkeling sich als Queen verkleidet hat und in dieses Auto gestiegen ist und irgendwie da am Buckingham Palace vorgefahren ist. Weißt du das, ne?
Nee, kann ich mich auch nicht mehr erinnern.
Die haben ihn reingelassen.
Also, das ist ja genau dein Bereich.
Und ja, absolut, das ist Social Engineering. Und die sind da reingefahren und dann hat er nachher erzählt in einem Interview, dann wussten sie gar nicht, was sie machen sollten, weil sie ja nie damit gerechnet, dass sie reinkommen.
Genau.
Also ich muss mal das Video raussuchen, vielleicht können wir uns das mal in die Shownotes packen. Auf jeden Fall coole Story.
Ich glaube, den Luxus hast du in deinem beruflichen Alltag nicht, dass der Hacker kommt und dann nicht weiß, was er hier will.
Ganz genau. Also die meisten Hacker gehen selbstbewusst, glaube ich, erstmal davon aus, dass sie durchkommen.
Okay. Was aber Hacker alles gemacht hat.
Genau. Ja, Marco, ich habe mal eine Frage für dich mitgebracht. Weißt du denn, und ich hoffe, du hast nicht schon im Vorfeld die Shownotes gelesen und irgendwie heimlich gegoogelt, weißt du denn, was 10 Sextilliarden sind?
Ja, ich habe gedacht, dass wir sowas hier im Podcast überhaupt gar nicht sagen dürfen. Nein, ich habe nicht gegoogelt.
Sehr gut. Also es ist eine 10 mit 10 hoch 100 ist es. Ja, also eine 10 mit 100 Nullen.
Das klingt ganz schön viel.
Ja, und weißt du, wie der mathematische englische Begriff dafür heißt? Das ist ein Gugol.
Das hast du dir jetzt ausgedacht,
weil ich
jetzt nicht googeln kann.
Nein, habe ich nicht, aber ich sage dir, wie ich darauf komme. Es ist so, dass danach Google benannt wurde tatsächlich. Also die hatten sich zuerst ein paar andere nicht so fancy klingende Namen überlegt. Der Sergey und der Brin, ne, Sergey, wisst ihr andere?
Ja, ja.
Also der andere. Und dann haben sie aber irgendwie, hat ein Kollege dann vorgeschlagen, nehmt doch ein Gugol. Und dann haben die das getippt und da war da ein Tippfehler drin, in dem, was er getippt hat, und dann hieß es eben Google. Deswegen heißt Google jetzt Google.
Irre, was man hier lernt. Ich wusste gar nicht, für was ich hier angetreten bin.
Das war unsere Kategorie unnützes Wissen.
Ich hoffe, wir können noch was Positives beitragen.
Genau, ja, dann würde ich mal zu ein paar Security-News kommen.
Ja, hau rein.
So, also im Bereich Sentinel gibt es eine Neuigkeit. Man kann jetzt auch manuell in Sentinel Incidents generieren. Du kannst also jetzt auch manuell sagen, du möchtest ein Incident anlegen mit einem Titel, den du selber wählen kannst, mit einer Beschreibung, die du selber wählen kannst und so weiter und so fort. Die ganzen Properties kannst du selber wählen. Und bisher war es eben immer so gewesen, das wurde durch irgendwas getriggert, durch eine Regel. Okay. Ja, du hast also eine KQL-Query geschrieben und hast dann unter bestimmten Umständen dann wurde dann dieser Alarm geschmissen. Ja, und jetzt kannst du das eben manuell auch erzeugen. Kannst du dir vorstellen, wofür man das brauchen könnte?
Ich habe nur eine Riesenvorstellung davon. Ihr nutzt das ja, glaube ich, im CSOC. Und ich kann mir vorstellen, ihr macht darüber euer gesamtes Taskmanagement und bisher hattet ihr keine Möglichkeit, dort manuelle Tasks zu verwenden, weil ihr Microsoft To-Do nicht kennt.
Ja, das ist nicht schlecht, was du sagst. Es ist tatsächlich so, dass man oft den Wunsch hat, auch mal manuell etwas anzulegen, zu sagen, ich habe da von dem User vielleicht eine Anfrage bekommen, ja, also wie ein Ticketsystem eigentlich, aber im Security-Kontext. Und man möchte das alles natürlich beieinander halten und in Verbindung mit einem anderen Feature, das nennt sich Similar Incidents. Da kriegst du jetzt in Sentinel auch angezeigt, gibt es schon ähnliche Incidents zu diesem Incident, ja, weil er ähnliche Properties enthält oder ähnliche Entities enthält und so weiter, damit der Analyst sieht, was hat denn der Analyst vor mir bei diesem Incident vielleicht, oder vielleicht war ich selbst und habe vergessen, was ich gemacht habe, in der Vergangenheit in so einer Situation getan. Mhm. Ja? Und in dieser Verbindung wird Sentinel in meinen Augen immer stärker zu einem richtigen Case-Management-System. Ja? Du brauchst also nicht mehr ein separates Case-Management-System, wie zum Beispiel The Hive oder ähnliches, sondern kannst das jetzt alles nativ mit Microsoft Sentinel abdecken. Ja? Sind wir natürlich noch nicht ganz so weit, was die Features angeht, aber ein Großteil davon wird schon abgedeckt.
Das ist so schön an der Cloud, dass es sich immer weiterentwickelt. Und genau, klang so, ich weiß gar nicht, ob du das schon mal erzählt hast. Ich dachte fast, das hast du mir schon mal als Nachricht verkauft, aber das klang dann wahrscheinlich so ähnlich. Habe ich wieder nicht aufgepasst und nebenher gegoogelt.
10 hoch 100. Ja, das Zweite, was ich dir erzählen möchte, ist ein Feature in Defender 365. Und zwar gibt es da jetzt eine Möglichkeit zu hunten, ohne KQL zu schreiben. Das Ganze nennt sich Guided Hunting.
Das heißt, ich rede in meinen Computer. Und der macht es dann? Oder?
Nein, du kannst dir das so vorstellen, wie die Logic-Apps oder so, dass du im Prinzip mit mehreren logischen Dropdowns, die du miteinander verknüpfen kannst, dann eine Abfrage bauen kannst. Ja? Du hast also den Namen von einer Tabelle, von einer SQL- oder KQL-Tabelle, hast da verschiedene Properties und kannst sie dann über OR- oder AND-Verknüpfungen miteinander verknüpfen und kannst dann aber auch Freitextwerte eingeben. Also wenn du zum Beispiel nach einem bestimmten Rechnernamen suchst oder sowas, sagst du Device Name ist gleich oder Starts With oder sowas in der Richtung. Das heißt also im Grunde genommen die gleiche Logik wie in KQL, aber eben schön aufbereitet über Dropdown-Menüs und logische GUI-Verknüpfung.
Okay, das ist ein bisschen die Analogie zu echten Programmierern, die C++ verwenden und andere, die VB6 machen, weil sie sich das alles in der Oberfläche zusammenklicken können und am Ende tut es dasselbe, das eine ist nur langsamer.
Ich hätte es jetzt vielleicht mit Power-Apps oder sowas verglichen, aber ist okay.
Ich bin so alt, ich habe noch VB6 gemacht und ich war genau auf der Ecke, ich konnte kein C++ und habe VB6 gemacht, weil das konnte man über die Oberfläche alles klicken und ich konnte Oberflächen bauen.
Okay.
Ganz großartig. Und aus mir ist auch was geworden, glaube ich.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Marco.
Spannend. Das sind das, was deine Jungs im Job und du selber verwendest? Oder ist das jetzt eher für Leute, die reinkommen? Oder der Frage ist halt wirklich, wenn ich jetzt KQL kann, gibt es dann einen Grund, Guided Hunting zu machen? Geht es dann auch schneller? Oder
ja, es gibt, gibt verschiedene Gründe. Also zum einen mal kannst du durchaus schneller sein. Und zum anderen kommen da natürlich aber auch Queries raus, die du dann nochmal selber bearbeiten kannst. Das heißt, du hast immer die Möglichkeit, auch nochmal den darunterliegenden Source Code dir anzuschauen, also das darunterliegende KQL sozusagen, dir anzuschauen und zu erweitern. Ja? Das heißt also, du kannst dir auch da mal schnell ein paar Sachen zusammenklicken und wenn du da nicht ganz zufrieden bist mit den Ergebnissen und es vielleicht in der GUI nicht so feingranular änderbar ist, dann kannst du auch nochmal im Code oder in der KQL-Abfragesprache sozusagen nachjustieren.
Okay. Ja? Ja. Also wirklich VB, da kommt auch Code bei raus in den Nachrichten.
Und was ja auch wichtig ist, ist, dass damit so ein bisschen auch die Produkte noch stärker zusammenwachsen. Wir haben ja auch in MCAS, oder wie dieses Produkt jetzt heißt, Microsoft Defender for Cloud Apps.
Haben schön wir, zu sehen, dass du das auch noch MCAS nennst. Ich kann mich an den neuen Namen nicht
gewöhnen. Ja, es war wieder Urlaub und es rollt mir nicht so fluffig von der Zunge. So, da hast du ja auch die Möglichkeit, über solche Dropdowns-Menüs, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, dann das Activity-Log zu durchsuchen und da Informationen. So, und die Sachen, die wachsen natürlich jetzt zusammen, ja, mit dem Guided Hunting. Das heißt, da hast du dann nur noch eine Oberfläche und nicht mehr, also der Trend ist ganz klar, man versucht da immer mehr Produkte zusammenzubringen, die Daten zusammenzutragen, eine Oberfläche für die Suche und für die Aufbereitung der Daten bereitzustellen. Und ein echtes, sauberes, professionelles XDR daraus zu machen.
Ja. Ja, das Problem ist ja, sonst entwickeln ja auch viel zu viele Entwickler das Doppelte, da die Kräfte zu konzentrieren und zu sagen, lass das es einmal richtig machen,
ja.
Ist ja durchaus eine sehr löbliche Ansatz.
Cool. Ja, du, dann bin ich zurückgekommen aus dem Urlaub und habe gesehen, dass dein Teams gehackt wurde. Was war denn da los?
Genau, tatsächlich, das sind immer so Nachrichten, die mich auch immer schocken. Den Kram, den ich so verkaufe und alles für gut finden und sage, ohne das kannst du deinen Arbeitsalltag gar nicht mehr gestalten. So ein bisschen wie damals aus der Zeit, als wir groß geworden wurden und dann immer wieder eine JavaScript-Lücke hochkam und plötzlich musstest du das Internet tot machen, weil du musstest JavaScript im IE ausschalten. So fühlt sich das für mich an. Das, was du ansprichst, ist, glaube ich, jetzt je nachdem, wie man GIF ausspricht, die GIF-Shell oder die GIF-Shell. Und tatsächlich habe ich unabhängig von dir auch aufgeschrieben, tatsächlich nochmal die Frage, hast du dich damit auseinandergesetzt?
Tatsächlich haben wir uns mit der GIF-Shell ein bisschen auseinandergesetzt. Mit dem zweiten Hack habe ich persönlich mich jetzt nicht auseinandergesetzt. Über die GIF-Shell können wir ein bisschen sprechen, wenn du magst. Aber wir können auch über beides sprechen. Kannst du mir ein bisschen von dem anderen erzählen?
Wollen wir uns das einfach kurz zum Ende aufheben? Wir haben noch ein paar News aus meiner Seite und dann gehen wir da einfach ein bisschen tiefer in die Teams-Security, Teams-Hacking rein.
Das ist eine coole Idee.
Wunderbar. Dann kommen wir zu den lustigen Sachen. WP Ninja Summit habe ich aufgeschrieben. Hast du da was mitgekriegt?
Ich war nicht da, aber es waren einige aus dem Team da. Der Thomas Naunheim war da.
Okay.
Ich glaube, der Steffen war da. Ne?
Ja, genau.
Steffen und wer war noch da?
Na, wir haben unsere gesamte Marketing-Brute Force dorthin geschickt, inklusive unseres Chefs.
Ja.
Also von daher sehr spannend. Also Gruß an die Kollegen. Hat, glaube ich, allen super viel Spaß gemacht. Das Event war durchaus sehr cool.
Respekt. Der Christian hat auch einen Vortrag gehalten.
Der Christian hat einen Vortrag gehalten. Es war, glaube ich, so ein Sponsor-Spot, genau, wo er die Produkte vorgestellt hatte. Allerdings, ich glaube, so wie er das erzählt hat, war das quasi während der Mittagspause. Mhm. Da sind relativ wenige Leute quasi in den eigentlichen Session-Räumen. Aber grundsätzlich hatte er auch mehrfach die Chance. Und wir hatten einen Stand. Und muss ich gerade überlegen. Genau, CSOC ist ja kein richtiges Produkt. Ist das unfair? Kein developedes Produkt?
Das ist eher ein Service. Das ist ein
Service, genau. Weil wir sind ja da mit unseren vier Produkten aufgelaufen und hatten da, weiß nicht, ob du das gesehen hast,
das sah geil aus.
Geiles Merchandising. Plakate.
Am Hauptbahnhof, glaube ich, ne?
Hauptbahnhof, genau, auf dem Weg dahin. Schon echt lustig, was
sah super aus, ja.
Kollegen und Kolleginnen da auf den Beine gestellt haben. Ne?
Sehr cool. Du, kurze Zwischenfrage, weil ich vorhin ein Meeting hatte mit unserem Chef. Der hatte ein T-Shirt auf seinem Schreibtisch liegen mit so einem roten Herz und da stand VPN drin. Hast du ihm das da hingelegt?
Nein, echt, hat das jemand gemacht?
Ja.
Sehr gut, ja genau. Wir werden unser Produktportfolio in Zukunft ausbauen. Das ist ja so ein interner Running Gag, Dinge, die wir früher nicht leiden konnten, weil wir es nicht selber hergestellt haben. Waren doof. Jetzt machen wir das. Also, ich weiß gar nicht,
was wir haben alle gewettet in dem Meetingraum, dass du das warst.
Echt? Ich habe ja... Genau, gescherzt, dass wir das machen sollten.
Okay.
Es war bestimmt der Gerd.
Ja. Okay. Alles klar.
Nein.
Ja, aber nochmal zurück zum Ninja Summit. Also das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Ich war da ja nie, aber ich habe das so ein bisschen am Rande mitverfolgt. Von den Leuten, die das organisieren, kenne ich einige. Und der Kieselbach war ja genau, auch lange dabei.
Aber auch diesmal Organisator.
War auch dabei? Ja. Ah ja, okay. Und hat es ja auch schon mitgekriegt, als es noch ein bisschen kleiner war, als sie da irgendwie so, was weiß ich, ganz wenige, wenn überhaupt, welche von Microsoft PG-Speaker bekommen haben. Ich weiß gar nicht, wie es am Anfang war. Und mittlerweile ist es ja ein riesen Event. Ja? Und Top-Speaker von den Softies und so, der Niehaus war da. Also echt.
Ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass wir kurz vor der Ignite stehen, ist auch noch ein weiteres Thema, und dass Microsoft jetzt durchaus irgendwie die Riesenkracher, glaube ich, ein bisschen zurückhält. Aber bei solchen Events geht es ja oft um das Networking. Das heißt, er erzählt vielleicht auf der Bühne nicht die neuesten, die brandheißesten Sachen. Wenn du ihn aber dann abends an die Bar kriegst, den Softie oder die Softie, dann kriegst du dann doch mal in einem One-to-One-Gespräch vielleicht doch mal eine ganz andere Information aus den Kollegen raus, die sie dann halt auch tatsächlich auch mal so in einem Gespräch geben können. Mhm. Ja, also echt Respekt, was sie da auf die Bühne gestellt haben. Ich habe bei Twitter durchgeguckt nach Medien mit dem Hashtag und genau, waren doch einige Microsoft PMs vor Ort aus ja, wahrscheinlich sogar Seattle.
Ja, ja, Israel.
Überwiegend. Coole Sache.
Sehr schön.
Genau, ich habe als nächstes aufgeschrieben Microsoft Ignite. War wieder, hast du dich dafür interessiert, angemeldet?
Nein.
Interesse hinzugehen?
Weiß noch nicht so genau.
Okay, ist eh zu spät jetzt.
Es gibt keine
genau, ihr könnt euch alle anmelden und könnt euch auf eine Warteliste setzen lassen.
Für den Online-Event.
Für Online-Event kommst du jederzeit rein, ja, das eben. Ist kein Thema, so kostenlos, nicht. Aber quasi für vor Ort in Seattle gab es nur eine kleine Anzahl.
Mhm.
Klein, also ich glaube, die Ignite waren immer so 20.000, 25.000, also riesig. Und ich glaube, klein heißt 3.000, 5.000.
Mhm.
Also sind schon noch ein paar. Ich habe, als angekündigt wurde, dass es quasi eine Präsenzveranstaltung geben würde, habe ich auch überlegt und gesagt, nee, du, also der ganze Corona-Kram, da hatte ich es auch noch nicht, ist noch nicht vorbei. Und mich da jetzt in ein Flugzeug zu setzen und dann da mit 3.000 bis 5.000 anderen Leuten in so einer Halle zu treffen, klang nicht nach der intelligentesten Entscheidung.
Ja.
Und jetzt, selbst nachdem ich es hatte, bin ich immer noch der Meinung, nee, das ist noch zu früh.
Mhm.
Ich glaube, wir gucken uns das einfach so nochmal an.
Ja. Ja, ich hoffe dann, dass es irgendwann mal wieder so einen richtig coolen, großen Event gibt, wie wir damals erlebt haben. Wann war das? 2008?
2019.
Okay.
Von daher, also wir, das war cool, gerade eben das Networking, die Leute kennen, wenn du dich noch erinnerst, Brad Anderson,
ja.
Alex Simons, das war schon echt
lustig. Ich werde jedes Mal daran erinnert, wenn ich mir die Statistiken von unserem Podcast angucke und diesen einen riesigen Hockey-Stick-Peak sehe.
Genau, das war wirklich begeisternd. Das kriegen wir immer nur, wenn wir den Kieselbach jetzt einladen.
Ja, das ist der Einzige, der da rankommt.
Sehr gut.
Oder nee. Wenn wir mal wieder Glühwein trinken mit unserem Chef. Das war auch ganz erfolgreich.
Genau, die Zeit kommt ja auch wieder. Ja. Also genau, wer Requests hat für Gäste und genau, vielleicht können wir das auch nochmal, das soll jetzt nicht der letzte Podcast gewesen sein heute. Wir planen schon, ich habe auch schon ein paar Gäste auf der Agenda, jetzt sind wir noch in Terminabstimmungen. Jetzt, wo wir wieder voll angekommen sind und ich fühle mich jetzt auch in der Lage, wieder Termine zu machen.
Ja. Du, ich habe tatsächlich jetzt mal auch im Urlaub so ein paar Podcasts gehört, die jetzt nicht technischer Natur sind. Und dabei ist mir aufgefallen, was wir gar nicht tun. Und das möchte ich jetzt mal an der Stelle starten. Das
sollten
wir jetzt ab sofort immer machen.
Neues Segment.
Jein. Wir haben schon mal am Anfang ein bisschen in die Richtung geredet, aber das haben wir völlig vernachlässigt, so dieses Eigenmarketing. Leute, fangt mal an, unseren Podcast zu liken. Wenn ihr auf Apple Podcast oder auf Spotify seid, dann sagt mal hier durch einen Daumen hoch oder durch eine Sternevergabe, dass ihr Hairless in the Cloud einen Top-Podcast findet und helft uns auf diese Art und Weise. Das würde uns echt sehr freuen. Und das Zweite, was ich gesehen habe, ist, hey, wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir hier mal besprechen sollten oder auch, wie der Marco schon angedeutet hat, irgendwelche Gäste, die wir einladen sollen, schreibt uns über Twitter, würde uns sehr freuen, wenn wir hier mehr interagieren können. Vielen Dank.
Genau, perfekt. Wir hatten ja irgendwann mal sogar die Idee, mal hier vor Ort live zu podcasten.
Die Ignite. Mit
die Ignite. Genau, vielleicht ist es momentan auch noch zu früh.
Ja.
Oder wir machen tatsächlich mal eine GKGAB-Ignite, wenn die Kollegen hier sind, dass wir da so eine Art Trockenlauf machen mit von uns bekannten Gesichtern. Nicht, dass die Fragen dann viel weniger spannend werden, sogar eher mehr angsteinflößend.
Ja.
Vielleicht ist das ja nochmal eine Variante, die wir hier hinkriegen.
Sehr gut.
Gut. Was haben wir noch? Tatsächlich für die meisten vielleicht langweilig, aber ich finde es immer wichtig, dass die Leute sowas nochmal mitkriegen. Wir sind ja im Bereich Microsoft Teams, im Voice, Meeting, eigentlich jetzt auch hier ganz gut ausgestattet. Jetzt, wo wir alle wieder vor Ort kommen, Meetingräume wieder nutzen, ist das tatsächlich auch für viele Kunden jetzt wieder ein Thema. Wie gehe ich damit um? Hybrid Meetings, Hybrid Work, ich weiß gar nicht mehr, was Microsoft gerade als neuestes Schlagwort rausgebracht hat. Dass diese Meetingräume relevant werden, da hat Microsoft jetzt etwas, naja, vielleicht Unintelligentes getan, monetär sehr interessant für sie. Sie haben Lizenzen erhöht. Das heißt, wenn man so ein Microsoft Teams Rooms System haben, da haben wir auch schon mal eine Folge zugemacht, ist es so, dass Microsoft das natürlich nicht verschenkt. Nicht nur, dass du das Gerät kaufen musst, du musst wie so oft noch eine Lizenz dazu kaufen. Und da haben sie jetzt einen relativ krassen Move gemacht, so eine Lizenz bei Mediamarkt oder bei anderen Anbietern, kostet halt also Retail irgendwas um die $15 pro User pro Monat, pro Device pro Monat. Und das haben sie jetzt quasi zwangsweise, denn wenn du so einen Raum hast, brauchst du eigentlich Pro-Features, haben sie eine Pro-Lizenz eingeführt, die du ab 25 Geräten brauchst. Das heißt, du brauchst schon eine gewisse Größe. Aber dann kostet die halt 50 oder 40 Euro pro User pro Monat. Mhm. 40 sind es, dann ist fast eine Verdreifachung des Preises. Das ist schon relativ dreist, hat auch intern auf den diversen internen Communities für eine ganze Menge Feedback gesorgt. Das heißt, das, was ich euch mitgeben will, wenn ihr jetzt da in Projekten seid und sagt, hey, komm, wir sind jetzt wieder häufiger vor Ort, der Laptop-Lautsprecher im Meetingraum, der tut's nicht, lasst uns doch mal da umgucken. Berücksichtigt, da hat sich jetzt nach der Pandemie, jetzt wo wir loslegen wollen, doch eine ganze Menge was im Licensing geändert. Das heißt, gerade in größeren Implementierungen kommt da dann doch mal irgendwie doch mal eine Summe hin zusammen, die den einen oder anderen doch davon abhalten könnte oder in der Planung einfach ein ganz anderes Budget einstellen muss. Mhm. Ja?
Du, jetzt werde ich da von unseren Live-Zuhörern gerade gefragt, was es denn für Podcasts waren, die ich da im Urlaub immer gehört habe, die nicht technischer Natur waren. Und tatsächlich könnte ich eine Empfehlung abgeben. Und zwar hat mir das der Markus empfohlen, der Wenz. Den habe ich im Urlaub getroffen tatsächlich, in Frankreich.
In Frankreich?
Ja, tatsächlich. Ja, wir waren beide mit dem Camper unterwegs und haben uns da in der Nähe von Bordeaux in so einem Weingut, da gibt es so die Möglichkeiten, dass man auf Weinguts mit seinem Camper übernachtet. Und dann macht man da eine Weinprobe und kauft ein paar Flaschen Wein und dann muss man da nichts bezahlen für die Übernachtung. Und da habe ich mich mit dem Wenz getroffen und haben da ein paar Nächte zusammen verbracht. Nicht nur da, wir sind dann noch zusammen an die Küste gefahren und waren da nochmal zusammen. Und der hat mir diesen Podcast empfohlen, den ich jetzt auch ein paar Mal gehört habe. Und es ist Geschichten aus der Geschichte von zwei Wiener Historikern.
Okay.
Und die erzählen sich so jede Woche eine Geschichte.
Okay.
Aus der Geschichte eben. Ja, das heißt also immer so ein bisschen eine Story, könnte man sagen, weißt du, eine interessante Story, die aber irgendwo einen geschichtlichen Zusammenhang hat. Und der eine erzählt es immer dem anderen und der stellt dann ab und zu mal ein paar Fragen. Und absolut empfehlenswerter Podcast, wenn man mal einen Nicht-Tech-Podcast hören möchte.
Dauert wie lange die Folge ungefähr?
Das ist nicht so lang, so wie unsere. Geplante 15 bis 20 Minuten und rauskommende 45 Minuten oder sowas.
Und ich hoffe natürlich auch mit entsprechendem österreichischen Akzent.
Ja, Wiener Schmäh.
Sehr gut. Genau das habe ich gebraucht. Verlinken wir auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Dann, was ganz Hippes, Microsoft, weiß ich gar nicht, ob sie jetzt versuchen, andere Zielgruppen anzusteuern, und da wäre nochmal deine Meinung wirklich sehr, sehr spannend. Microsoft Engage, sagt ihr das? Nee, Viva Engage, sagt ihr das was?
Nein, ich muss schon mal stark nachdenken, was Viva nochmal war.
Du, ich habe mich auch an Sentinel erinnert, das kannst du mir jetzt nicht antun, ey. Genau, Viva, die Employee Experience, hat quasi
Yammer umbenannt. Ich muss immer an Heike Makatsch denken, wenn ich Viva höre.
Kommt.
Okay, sorry, das verstehst du jetzt nicht.
Nein.
Kennst du nicht mehr diesen Musiksender Viva?
Ah, ja, okay. Ja, das war aber wirklich eine lange Brücke. Okay, ich habe auch eine lange Leitung. Nein, genau. Dieses Viva ist kein Musiksender, den es nicht mehr gibt, wahrscheinlich.
Vielleicht gibt's noch. Ja. Puh, gute Frage.
Ne? Sagt es uns in den Kommentaren. Ja. Auf jeden Fall geht es hier darum, quasi, dass sie Yammer da jetzt mal mehr rein integrieren. Und ich glaube, sie haben es so halb umbenannt. Haben sich nicht so richtig getraut. Aber alles lebt heute in Teams. Und wenn du Yammer in Teams triffst, dann heißt es demnächst Viva Engage. Weil, hey, mach halt mit. Ne? Mit Yammer kannst du nicht so viel
krass anfangen. Okay. Sag mal, das wollte ich dich immer fragen. Komischerweise habe ich gestern oder vorgestern über Yammer nachgedacht. Ist das immer noch PHP?
Ich weiß nicht, ob das heilbar ist, aber... Ach so, PHP. Ich weiß nicht, weil ich letztes Mal irgendwo aufgewacht bin und habe über Yammer nachgedacht. Das ist bestimmt noch PHP, aber wahrscheinlich auf Azure-Maschinen. Die haben sie irgendwann von AWS runtergekratzt.
Okay, und das PHP läuft jetzt in Teams, willst du mir sagen?
Genau, das soll nein. Ich bin sicher, dass sie das jetzt mittlerweile auch umgebaut haben und modernisiert haben. Das dauert ja auch immer ein paar Jahre.
Ja.
Also sie haben es ja hübsch gemacht. Seitdem sie das gemacht haben, bin ich tatsächlich auch wieder mehr ein Freund. Also... Mhm. Geht schon. Und es gibt auch immer noch Use Cases dazu. Es gehört ja schon zu meinem Produktportfolio und ich darf es ja gar nicht so schlecht reden. Es gibt ja Szenarien. Und das, was sie jetzt gemacht haben und diese Erweiterungen, das war tatsächlich spannend. Das war ja schon immer, was ist denn Yammer? Was ist denn jetzt Engage? Das ist ja das Enterprise Social Network. Da haben auch wieder gesagt, für was brauche ich das? Mhm. Aber jetzt kommt der Knaller. Da draußen das ganze Internet ist, keine Ahnung, Doomscrolling auf TikTok, Instagram Stories. Das kriegen wir jetzt fürs Enterprise. Hast du das gebraucht? Also du kannst jetzt Stories in Viva Engage posten, wie auf Instagram.
Also so früher hätte ich dann irgendwie gepostet, wie ich einen Server installiere. Und
ja, jetzt hast du einen lustigen Incident vor dir und hast dann KQL geschrieben und machst davon jetzt eine kurze Story.
Okay.
Das kannst du dir das vorstellen?
Nein.
Gut, dann war es das auch schon mit dem Thema. Nein, also man muss ja gucken, wir als Techniker haben ja immer noch mal eine andere Sicht da drauf. Ja. Wahrscheinlich gibt es das im Unternehmen.
Nein, wir sind so alt wahrscheinlich. Wir müssten da hipper sein, glaube ich. Und wahrscheinlich wird es von den jungen Analysten im Team irgendwie total gut angenommen.
Die teilen jetzt ihre KQL-Quells in Stories. Sehr gut. Und tanzen dazu. Da kann ich kaum drauf warten. Wir tanzen einen CSOC-Mitarbeiter in einer Yammer-Engage-Story zu sehen. Ich würde einen Praise dafür vergeben.
Krass. Kann man es mit Connect zünden?
Auf jeden Fall. Kommt bestimmt ein MP4 raus, das wir dann in Viva Streams, das heißt noch nicht Streams, in Viva einbetten. Der letzte Part, ich kann mir meine Nachrichten Ewigkeiten weitermachen, aber das tue ich dir gar nicht an. Ich habe noch eine Sache, die ich tatsächlich, zwei. Weißt du, was ein Viral Tenant ist? Kannst du dich noch daran erinnern?
Nee. Aber irgendwie, irgendwas leuchtet, irgendeine LED in meinem Gehirn. An.
Das Gute ist, das musst du mittlerweile gar nicht mehr wissen, weil die gibt es jetzt nicht mehr.
Ja.
Aber das ist jetzt genau die Ankündigung. Das war diese Kiste, die SharePoint wieder verbrochen hat. Du hast jemanden eingeladen, der hatte keinen Microsoft-Account. Mhm. Irgendwann haben sie gesagt, okay, der will doch bestimmt mal eine Kreditkarte da durchziehen. Irgendwann lass uns doch gleich einen Tenant für ihn anlegen. Mhm. Dann sammeln wir gleich alle seine User da drin.
Power BI war immer so ein...
Power BI war oder? Das schlimmste Übel an der Stelle. Genau, der hat diese Viral Tenants mitgemacht und RMS. Ja. Also auch diese RMS-verschlüsselten E-Mails waren das... Genau, und das hat dann immer dazu geführt, dass du jetzt beim Kunden ein Projekt machen wolltest, hast die Domain eingegeben und plötzlich hieß der Tenant ist schon da.
Ja, ja, genau.
Und dann war das Drama
groß. Oder musstest du zu deinem Hausmeister gehen, der sich eine Power BI-Lizenz gekauft hat, unter deiner Domainname und musstest ihn bitten, dass er die Domäne freigibt, oder?
Genau. Ja. Technisch auch wenn der Hausmeister auch das DNS verwaltet, dann war er wirklich der richtige Ansprechpartner, ja. Sonst lässt sich auch ein DNS verwalten.
Ich erinnere mich.
Genau, aber das ist so ein Part, der mich jetzt relativ lange verfolgt, weil es geht um das Gästemanagement und es ist schon immer, wenn ich Gäste sage, ducken sich immer alle, weil er weiß, der Marco redet jetzt wieder eine halbe Stunde, ohne Luft zu holen. Der Part, B2B-Gäste mit diesen Viral Tenants, Ende. Das ist das Announcement, das heißt, es wird jetzt kein Viral Tenant mehr angelegt, es gibt dieses B2B-E-Mail-OTP, das SharePoint erfunden hat, das AD-Team nachgebaut hat. Geile Sache, sollte jeder einschalten. Ist jetzt mittlerweile auch on by default, wenn ihr es nicht abgeschaltet habt. Und wie gesagt, Hinweis ist, alle Viral Tenants bleiben noch bestehen, die da sind. Aber das sollte in Zukunft nicht mehr passieren. Und ich finde, es ist ein Meilenstein.
Ja, auf jeden Fall.
Und das Letzte geht ganz schnell.
Ja.
Power Toys. Es gibt ein neues Power Toy. Nicht zu verwechseln mit Sys Internals, von dem wir immer nur den Rusinovich kennen und nicht den anderen. Power Toys von Microsoft. Gibt es jetzt ein neues und nennt sich Text Extractor. Und du weißt, nebenberuflich mache ich Managed Service und mache den ganzen Tag Tickets und du glaubst gar nicht, wie oft du Screenshots kriegst. Kannst du mir mal den UPN schicken? Ja klar, hier, Screenshot. Und ich so, das ist jetzt mein Job aus Bildern, komplizierte Zeichenfolgen abzutippen.
Aber du weißt, dass OneNote das auch machen kann, ne?
Genau, OneNote war immer mein Standardding, aber dann musstest du es halt screenshotten, in OneNote einfügen, rechte Maustaste machen. Das geht jetzt genau wie das Snipping-Tool. Hast du einen Shortcut, Steuerung T, und dann kriegst du wie im Snipping-Tool, markierst du das und dann kopiert er dir den Text in die Zwischenablage.
iOS kann das übrigens auch.
Richtig, jetzt musst du halt noch überlegen, wie kriegst du von iOS dann auf deinen Desktop, denn ich wollte es ja im Ticket hinterlegen, ich muss im Azure AD Portal ja eintippen. Mhm. Also es gab viele Wege, die Daten zu leaken, aber die einfachste tatsächlich mit den Power Toys bin ich tatsächlich total happy, ja. Denn genau, diesen OneNote-Weg brauche ich jetzt nicht mehr gehen.
Okay, aber schreibst du da nicht zurück, Entschuldigung, kannst du es bitte per Text schicken?
Du glaubst gar nicht, was dann da für Antworten bei rauskommen. Okay. Oft ist einfach, dass sie gar nicht wissen, was der UPN ist und sie hoffen, dass eines der Dinge im Screenshot passen würde.
Ja, verstehe.
Ja, okay. Lassen wir es. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, Hacking Teams. Du hast es vorhin schon angedeutet, die GIF-Shell, damit hast du dich auseinandergesetzt. Wenn jetzt einer ankommt und sagt, oh, wir müssen Teams in Config machen, wir müssen das abschalten, weil Teams ist unsicher.
Ja.
Würdest du das bestätigen?
Also, sagen wir mal so, die Hürde, es ist ja kein wirklicher Initial Access, sage ich mal. Ja, also wenn man sich jetzt mal die Attack-Matrix anschaut, dann ist es ja nicht ganz am Anfang, wo ich jetzt irgendwo von draußen da eine Möglichkeit hätte, irgendwo reinzuhacken auf diese Art und Weise. Sondern die Voraussetzung für diese GIF-Shell ist, dass ich eine Software, eine Executable, einen Prozess auf einem Betriebssystem, auf dem Teams läuft, am Start habe, der die Möglichkeit hat, auf einen Folder von Teams zu listenen.
Genau.
Das ist die Grundvoraussetzung dafür. So, und ich meine, ja, es ist alles interessant und es ist natürlich alles diskutierwürdig. Und es ist auch nicht nur so, dass wir nur Initial Access verhindern sollten. Wir sollten natürlich auch die weiteren Stages verhindern. Und deswegen ist es ein ernstes Thema und man muss sich Gedanken über Verhinderung und über Detection machen. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wie es sich vielleicht im ersten Moment für den einen oder anderen anhört.
Genau, denn worum geht's? Man merkt, wie lange du das schon machst. Am Anfang habe ich gedacht, für die zwei SharePoint-Zuhörer muss ich es übersetzen. Aber du hast am Ende noch die Kurve gekriegt mit den ganzen Begriffen. Denn was macht die Attacke? Die geht einfach davon aus, sie nutzt Teams als Kommunikationsweg. Und zwar ganz im Speziell den One-to-One-Chat. Nennt sich Federation. Standardmäßig in jedem Tenant ist es an. Das heißt, jeder Mensch kann den Jan auf seine E-Mail-Adresse heute anchatten. Tut es bitte nicht. Auf keinen Fall GIFs. Denn da wird der Jan sofort aufmerksam. Und das ist quasi der Kommunikationskanal. Und es ist ja noch kruder. Jetzt könnte man denken, okay, jetzt das GIF und der Payload. In dem Fall, und das war das Schöne, und das ist das, was ich mir dann auch gedacht habe, warum ist denn jetzt hier so ein Bohai da drumherum? Die Maschine ist schon kompromittiert. Ja, das heißt, und das ist genau der Fall. Also das heißt, die Maschine ist schon kompromittiert und das, was es dort tut, ist den Kommunikationskanal. Also das, über das es Command und Control läuft. Das ist jetzt halt nicht ein HTTP-Call oder ich weiß nicht, wie man das normalerweise macht, wie das Attacker
obfuscaten. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Wege. DNS wäre zum Beispiel
einer. Ah, okay.
Ja. Oder was weiß ich, ist in irgendein Board, also Slack oder irgend sowas.
Auch sowas, ja.
Ja, dass du halt auf irgendwas listenst sozusagen oder halt immer wieder nachfragst. Das ist dieser Beacon, was der immer wieder nach Hause telefoniert,
genau.
Um dann irgendwo was abzuholen. Es muss halt einfach irgendwo... Ja. erreichbar sein und irgendwo irgendwas stehen.
Genau.
Ja. Ich selber habe selber auch schon mal so ein bisschen was geschrieben in dem Umfeld, habe einfach auf GitHub ein Gist gemacht und da irgendwas reingeschrieben, also sich Netstat oder sowas und dann habe ich eine Exe gehabt oder ein PowerShell-Skript, was gegen das Gist geschaut hat und sich da alle Befehle abgeholt hat und die dann ausgeführt hat.
Aber es ist wahrscheinlich für euch im CISOC dann Kinderspiel, sowas zu detekten, das ist HTTP, keine Ahnung. Das Zeug, das da durchkommt,
nee, wahrscheinlich... Nee, das ist echte Wissenschaft tatsächlich.
Ja?
Das ist echte Wissenschaft, weil so arbeitet Cobalt Strike, dieses Attack-Framework zum Beispiel oder viele andere auch, dass die eben versuchen, mit diesen Beacons eine Kommunikation aufzubauen und da immer wieder an ihrem C2-Server, an ihrem Command-and-Control-Server nachzufragen, ist was da. Und diesen Traffic zu detekten, das ist echte Wissenschaft. Ja? Weil die natürlich sich da verschiedenste Profile überlegen, in welchen Rhythmen sie da nachfragen, mit wie großen Packages, über welche Kanäle, also welche Ports und so weiter, wie sie das verpacken und so. Also da gibt's, das ist auch wiederum ein Katz-und-Maus-Spiel, wo du dich im Prinzip auf irgendwas einschießen kannst, aber dann bauen die wieder was nach und so weiter. Das ist eigentlich eher eine Wissenschaft, würde ich sagen, da eine gute Detection herzukriegen für so einen Beacon-Traffic.
Okay. Das war auch der Part der Wissenschaft, denn wie gesagt, das Paper, ich fand es total geil, habe mir das durchgelesen und gesagt, das ist von dem, was sie dort tun, echt spannend, vielleicht um das kurz auszuführen. Was sie machen, diese One-to-One-Federation, klar, da kannst du mit jedem chatten. Und was sie nutzen, ist quasi, sie senden dem Angreifer ein GIF. Und dieses GIF hat einen speziellen Namen. Und dieser Name des GIFs wird in einer Logdatei protokolliert. Und in, was man jetzt macht, ist, der Name ist Base64 encoded und im Namen des GIFs ist quasi der Payload drin oder die Nachricht, die du austauschen willst.
Base64 encoded, ne?
Base64 genau. Encoded, genau. Schon irgendwie der Hammer, wenn man jetzt allerdings mal drüber nachdenkt, was ist denn das Risiko? Ich will das gar nicht kleinreden, das funktioniert. Ja, das ist relativ einfach auch nachzuweisen. Aber das bedeutet halt tatsächlich, der Attacker, der das nutzen möchte, der muss sich einen Zeitraum aussuchen, wo der User offline ist und hoffentlich sein Handy nicht anhat, denn die ganzen Chat-Nachrichten machen jedes Mal Ping bei ihm. Ja? Also das heißt, es ist jetzt nicht gerade silent. Mhm. Und ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz, deswegen geht diese Attacke nicht weg. Aber auch in der Menge, wo ich sagen würde, die dann da durchgeht, aufgrund, dass du ja nicht den Inhalt des GIFs als Payload nutzen kannst, sondern ausschließlich den Dateinamen, ist es halt tatsächlich, wie gesagt, rein theoretisch, das ist praktisch ja ausgeführt, aber tatsächlich halt schon, wie gesagt, einfach ein sehr spannendes Experiment. Und Microsoft hat auch gesagt, wir haben das validiert, wir haben das akzeptiert, aber das ist jetzt kein High Threat. Wir gucken mal, ob wir das in Zukunft irgendwie ändern können.
Ja, also genau wie du sagst, große Voraussetzung, erstmal brauche ich ein Tool, also ich brauche Code Execution auf einem System, ja, da kann ich natürlich schon mal sowieso ziemlich viel machen. Und dann kann ich aber über die Art und Weise kann ich den C2-Verkehr eben so ein bisschen verstecken sozusagen.
Genau.
Ja,
wie du gesagt hast. Außer der User, der das alles mitkriegt durch die GIFs, die ihm gechattet werden. Also,
genau. Und das Zweite ist natürlich, dass die Befehle, die ich da übergebe, natürlich auch trotzdem ausgeführt werden in irgendeiner Form. Ja? Da habe ich auch wieder Detection-Möglichkeiten natürlich.
Exakt, ja. Genau.
Und das Dritte ist aber, man kann natürlich trotzdem sagen, man baut hier eine Detection dafür auf, zusätzlich, jetzt so lange, bis Microsoft da einen Fix hat. Und sagt halt, lass uns doch mal in diesen Ordner regelmäßig reinschauen, ob da Prozesse auf diese Dateien, die da entstehen, genau, zugreifen und die vielleicht nicht von Microsoft sind oder sowas.
Ja, ja, perfekt. Genau, das anschließend, die zweite Attacke, die jetzt da kam, das war so ein Token-Stealing-Ding. Das habe ich mir tatsächlich mal angeguckt. Ich habe einfach meine Windows-Sandbox hochgefahren, habe dann mal geguckt. Diese Cache-Dateien, die Teams verwendet, in denen auch das Log abgelegt wird, das sind SQLite-Datenbanken. Habe ich mir einen Client runtergeladen, einen SQLite-Client runtergeladen. Was der Teams-Client macht, und es scheint wohl daran zu liegen, ich weiß nicht, klingt alles irgendwie so nach halbseidenen Ausreden, der Electron, das ist ja das Framework, auf dem es aufsetzt, dem wird nachgesagt, dass es nicht verschlüsseln kann. Auf jeden Fall wahrscheinlich aber nicht so, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, dass es ein Megaschutz wäre. Das bedeutet, der holt sich halt einen Token für die Authentifizierung und das wird quasi in der Cookie-Datenbank gespeichert. Das heißt, da gibt es einen speziellen Cookie drinne. Und wenn ich mir den angucke, dann steht da ein Bearer-Token drin. Das Bearer-Token habe ich mir dann ausgelesen, habe mal geguckt, habe das in JWT.ms reingeworfen und dann siehst du, hier ist ein valides JWT-Token, das da drin ist, hat eine Target-Audience gegen Skype, also das Teams Backend. Und damit ist auch klar, das heißt, gegen den Microsoft Graph kann ich dieses Token gar nicht verwenden. Ja, das heißt, ich kann es für Chat verwenden, es ist nicht ausgeschlossen, dass vielleicht noch mehr dranhängt, aber das, was Stand heute bekannt ist, du kannst mit Teams interagieren und das ist natürlich auch schon eine ganze Menge. Aber, und jetzt muss man auch da wieder nachdenken, genau wie bei dem anderen, wie komme ich denn an diese Datenbank? Die ist ja nicht einfach so jedem zugänglich, sondern der Client ist schon kompromittiert. Ja. Ich habe da eine Echse drauf. Und dann kann dieses Token spannend sein, je nachdem, was ich erreichen will. Aber wenn ich auf einer Maschine bin, die eh gegen Office 365 läuft, dann habe ich wahrscheinlich sogar aufgrund der Echse viel weitreichenderen Zugriff. Ja. Denn da ist ja natürlich auch noch viel mehr zu holen an der Stelle. Das heißt, ich glaube immer, wenn du dein Modern Workplace hast, du hast ein Zero-Trust-Szenario, du hast den Defender drauf, dann klar, das sind alles echte Angriffe. Wenn du diese Echsen nicht monitorst, es nicht mitkriegst, dass sie da sind, dann ist es problematisch. Mhm. Aber in einem Geschäftsumfeld, gut gemanagter Client, hast du immer deinen Defender for Endpoint drauf, du hast dein SOC, das drauf guckt, um da gewisse Dinge mitzukriegen. Das heißt, betroffen für solche Attacken, im Speziellen, wo man vielleicht darauf reagieren müsste, ist, wenn ein Unternehmen überhaupt keine Kontrolle hat und du die Teams-Exe auf jedem beliebigen Client starten kannst, dann würde ich das schon ernster nehmen. Aber in den meisten Enterprises, in denen wir dann unterwegs sind, ist es überhaupt keine Option. Und sind diese Attacken möglich? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie detected werden, ist da, plus dann ist der Client eh schon kompromittiert. Dann gilt alles andere halt auch.
Ja. Also wir wollen nicht, dass ihr uns falsch versteht. Wir wollen natürlich ganz klar nicht die Brisanz, die da durchaus noch da ist, irgendwie herunterreden und auch nicht herunterreden, dass man sich um solche Dinge kümmern sollte. Ja, das sind trotzdem wichtige Forschungsgebiete, mit denen man sich auseinandersetzen muss und die man auch angehen muss, die man von Herstellerseite aus angehen muss, die man von SOC-Seite angehen muss, sich über Detections Gedanken machen muss. Aber wir wollen es einordnen. Ja, wir wollen zeigen, dass da nicht sofort eine absolute Panik ausgelöst werden muss, sondern man muss es in seine Priorisierungsliste einordnen und da ist es eben nicht ganz vorne auf der Liste.
Ja? Und das war mein Ziel, nicht diese typische wie damals im IE6, da ist eine JavaScript-Lücke, müssen JavaScript abschalten, nichts läuft mehr im Unternehmen. Das heißt, aufgrund dieser beiden Szenarien bewertet es, es gibt eigentlich keinen Grund, hier die 1:1 Federation abzuschalten, die in vielen Unternehmen sehr intensiv genutzt wird, quasi unter Übernehmensgrenzen sich schnell abstimmen zu können, per Instant Messaging, nicht WhatsApp dafür nutzen zu müssen, sondern im Geschäftskontext zu bleiben und die Teams-App überhaupt zu verwenden, statt den Browser zu verwenden, weil das ist eine der Mitigationen in einem der Fälle. Rein durch müssen beiden der Fälle sein. Ist es trotzdem kein Szenario, wo man wirklich viel gewonnen hätte, sondern genau, ist meine Baseline, meine Security meines Clients ist relevant. Sind alles echte Attacken, die sind durchführbar, aber bei beiden Szenarien würde ich heute gucken, ist meine Client Security gut? Es gibt keinen Grund, auf Teams irgendwelche Hebel wegzunehmen, wenn mein Client sicher ist. Wenn mein Client absolut unsicher ist, dann wäre es vielleicht tatsächlich sinnvoll, diesen Command-Kanal für die Federation One-to-One-Chat-GIF vielleicht abzuschalten. Wobei Microsoft angedeutet hat, das werden sie nicht in Kürze fixen. Es ist keine High Prio. Wir haben das akzeptiert, finden das gut, ja, genau wie wir das gut finden. Aber Microsoft sagt, hey, da können wir jetzt nichts kurzfristig tun. Ja, das ist eine Architektursache. Da müsst ihr jetzt halt mal alle durch.
Ja, ich finde es schön, Marco, dass wir mal unsere beiden Themen in einem Thema hier vereinen konnten. Ja, Teams und Security. Eigentlich sehr cool für unser Comeback nach dem Sommer.
Denke auch. Jetzt werden wir uns viele andere Themen ausdenken, die ähnlich gut zusammen harmonisieren, damit wir alle hier abgeholt kriegen. Und wir kriegen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Vorschläge nach deinem Aufruf jetzt auf Twitter, LinkedIn.
Ich glaube, du wolltest noch das mit der Bewertung sagen unseres Podcasts.
Die Bewertung des Podcasts?
Der Aufruf.
Der Aufruf nochmal am Ende. Genau. Ist es denn so, dass man die Leute nur auffordert, ein 5-Sterne-Review zu machen oder es dann zu lassen?
Nö, wir sind schon so ehrlich, dass sie gerne ihre tatsächliche Meinung wiedergeben können.
Bis 3.
Bis 3. Also nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten.
Okay, genau. Also bei geringer als 3 würden wir uns über ein persönliches Gespräch freuen. Ja. Und danach dürft ihr uns niedriger raten. Vielleicht haben wir uns auch nur falsch verstanden. Ja, es ist echt schwer, euch zuzuhören hier. Deswegen, lasst uns Feedback zukommen, sucht eure Plattformen raus. Was ist denn unser Rating bei iTunes?
Ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt, aber es war relativ weit oben, bei relativ wenigen Stimmen.
Okay, weil 2 Kollegen uns mit einer 5 gewotet haben.
Nachdem wir ihnen Spaghetti-Eis spendiert haben.
Genau, das ist natürlich immer eine Option. Also wenn ihr käuflich seid, da ist es durchaus so, dass ihr hier mal vorbeikommen könnt und, weiß ich nicht, ihr kriegt einen Kaffee für ein 5-Sterne-Review.
Oder zum Nudelessen. Der Marco kocht freitags immer Nudeln.
Hervorragend, wenn es nicht der Kollege machen muss. Ja. Perfekt.
Sehr schön. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis bald wieder.
Bis bald.
Tschüss.